Bevor es losgeht, dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Mit Christian Wieröhl und Horst von Butler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler.
Und ich bin Christian Wieröhl und wir sind ein bisschen in Geburtstagsstimmung, denn diese Woche ist es genau 25 Jahre her, dass der derzeit wohl am meisten beachtete Index der Welt über einen ETF investierbar geworden ist. Die Rede ist vom Nasdaq 100 ETF, der am 10. März 1999 in New York das Licht der Welt erblickt hat. QQQ ist das Tickersymbol, damals direkt von der Börse emittiert, später dann von Invesco übernommen und heute über 250 Milliarden Dollar schwer.
Ja, Wahnsinn. Ich glaube, da war ich noch gar nicht investiert. Da war ich irgendwie in Berlin, habe studiert ganz brav und es sozusagen schickte mich gerade an, ein, zwei Jahre später das erste Geld im neuen Markt zu versenken. Der Nasdaq war auf jeden Fall sehr performancestark. Seit dem Start ging es im Schnitt um 9,6% pro Jahr nach oben. Und in den vergangenen 10 Jahren lag die Durchschnittsrendite dieses Wachstumsaktienbarometers sogar bei sagenhaften 18% pro Jahr. Was nichts heißt, alle, das kann man wieder rechnen, ne? Diese berühmte Verdopplungsrechnung, alle 4 Jahre eine Verdopplung, da kann einem schon ganz schön schwindelig werden. Deswegen fragen wir heute in der heutigen Folge die Fragen aller Fragen angesichts dieser Allzeithochs und Aktienbewertungen. Ja, wie lange geht das noch gut? Wie nachhaltig ist das?
Tja, und nachhaltig ist ein gutes Stichwort, denn noch stärker als die Aktienkurse an der Nasdaq sind in den letzten Monaten die Preise für einen Agrarrohstoff gestiegen, nämlich für Kakao. Warum das so ist, ob man daran vielleicht sogar verdienen kann und was das für Aktionäre und Genießer von Lindt und Hershey's heißt, das gibt's heute bei uns.
Also ein bisschen Schokolade, da kriege ich auch Hunger. Ich bin ja schokoladensüchtig. Und dazu haben wir noch eine Aktie, die gleich 3 große Themen unserer Zeit vereint. Wasser, Entsorgung und Energie. Und das Ganze mit einem 13er KGV und 4% Dividendenrendite. Lassen sich da überraschen. Ja, und dann gucken wir noch auf ein Thema, da wirst du ein bisschen ablästern, Christian.
Ja, ganz zum Schluss blicken wir nämlich nochmal auf Beyond Meat. Die Fleischersatz-Patties sind ja an der Börse ziemlich angebrannt, aber nach den Quartalszahlen letzte Woche hat die Aktie einen Sprung um 80% gemacht. Dennoch denken wir dabei ja eher an tote Katzen als an eine appetitliche Zukunft.
Das Ganze sehen.
Ja, weltweit sind die Aktienmärkte auf Höhenflug, Allzeithochs, wohin man blickt, im S&P 500, an der Nasdaq, im japanischen Nikkei, im paneuropäischen Stock 600 und auch im DAX. Und zwar sowohl im Performance-Index, wie er auf der Tafel im Börsensaal inklusive reinvestierter Dividenden angezeigt wird, als auch jetzt endlich im Kursindex, bei dem die Dividenden wie international üblich eben nicht erfasst werden. Es ist also nicht nur der KI-Boom, der die Kurse treibt, sondern rund um den Globus scheinen Investoren das zu haben, was wir ja auch dauernd haben, Lust auf ein Leben mit Aktien. Und bei allem Optimismus, der ja auch uns innewohnt, darf man da natürlich schon mal fragen, gerade mit Blick auf die Steilheit der letzten Monate, wie lange kann so eine Rallye, wie wir sie gerade sehen, wirklich tragen?
Abgesehen davon, dass natürlich jede Rallye irgendwann mal vorbei ist, sonst wäre es keine Rallye mehr. Ein heißes Spiel um noch höhere Kurse, das hat mein Kollege Anton Riedl im DAX-Radar der Wirtschaftswoche bemerkt. Und ich zitiere kurz, die Inflation verliert ihre Schrecken, viele DAX-Unternehmen verdienen gut, die Stimmung steigt und die OS läuft. Eine Abkühlung, schreibt Anton Riedel, täte den Aktienmärkten durchaus gut. Und auch Bloomberg hat es berichtet, dass viele amerikanische Banken ihre Prognosen anheben für den S&P 500. Unter anderem die Bank of America hat das jetzt diese Woche gerade getan. Und wir wollen jetzt beide mal ganz kurz über einen Artikel noch oder einen Leitartikel des Economist sprechen, der so ein bisschen den Leitgedanken für unsere Analyse jetzt oder die Basis für unsere Analyse liefert. Der Economist hat schaut auch auf diese ganzen Zahlen, auf diesen Boom und fragt, wie nachhaltig das ist. Und sie machen natürlich das Ganze mit einem Blick auf die USA, weil dort sind fast 60% der Amerikaner geben jetzt an, in Aktien investiert zu sein. So viele wie noch nie seit Beginn der Erhebung der Daten in den späten 80er Jahren. Das heißt, viele sind da jetzt raufgesprungen auf den Zug. Und dann gibt es natürlich die üblichen Unkenrufe und ein Chor von Akademikern und Marktforschern, die sagen, ja, es wird schwierig für amerikanische Unternehmen, das langfristige Wachstum zu erzielen, das jetzt erforderlich ist, um diese außergewöhnlichen Börsenrenditen der letzten Zeit eben zu wiederholen. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz, da gibt es eine bekannte Größe von einem bekannten Ökonom Robert Shiller entwickelt, den wir hier auch schon einige Mal im Podcast hatten.
Ja, Shiller ist natürlich ganz großartig, Nobelpreisträger, der übrigens dieses wunderbare Buch über narrative Wirtschaft geschrieben hat, wo man eine ganze Menge über Märkte und Marktkräfte lernen kann, nicht nur als Börsianer, auch generell als Verbraucher. Aber er ist ja jemand, der auch sehr stark quantitativ gearbeitet hat früher und unter anderem das sogenannte CAPE erfunden hat. Das steht für Cyclically Adjusted Price Earnings Ratio, also so eine Art konjunkturbereinigtes Kursgewinnverhältnis. Wir haben ja immer wieder gesagt, naja, KGV, das ist da so eine Momentaufnahme. Da muss man sich sehr genau die Treiber anschauen. Genau diese Einordnung leistet Shillers CAPE, indem er zumindest mal einen Schritt zurückgeht, sich Gewinnentwicklungen über 10 Jahre anschaut, sie adjustiert um die Inflation und dann also so ein typisches während eines Wirtschaftszyklus durchschnittliches KGV ermittelt. Und wenn man auf dieses CAPE schaut und es berechnet beispielsweise für den S&P 500, dann stellt man fest, es liegt aktuell bei 34,3. Das ist höher als 1929, noch nicht so hoch wie 1999, da war es mal bei 44, aber es zeigt schon, selten zuvor wurden Unternehmensgewinne so hoch bewertet wie heute, zumindest wenn man dieses CAPE heranzieht.
Und dann gibt es natürlich auch interessante Zahlen, unter anderem, dass zwischen 1962 und 1989 die Nettogewinne real um 2% pro Jahr gestiegen sind. Danach haben sich diese Gewinne beschleunigt, der Unternehmen. Zwischen 1989 und 2019 stiegen sie um mehr als 4% pro Jahr. Und die große Frage ist jetzt, geht das so weiter? Ist das replizierbar? Und da hat der Economist eine These, die sehr griffig ist. Die sagen, naja, da gab es einen sogenannten Sondereffekt. Und zwar haben viele Staaten in der Welt die Steuern gesenkt und die Zinsen waren ja auch niedrig. Und da sich der politische Wind bei Steuern ja so ein bisschen dreht, manche erhöhen auch wieder die Steuersätze für Unternehmen. Es gibt dieses Projekt der globalen Mindeststeuer, was zwar gerade mal wieder festhängt in den USA, aber das ist ja eine globale Initiative. Und dass die Zinsen nicht mehr niedrig sind, das haben wir inzwischen auch alle mitbekommen und gelernt. Also es kann natürlich sein, dass das dann eben nicht so weitergeht, also dass die Erwartungen zu hoch sind an das Gewinnwachstum. Und viele Anleger hoffen dann eben sagen, naja, das wird jetzt die KI lösen. Das ist so die große Wette. Also die KI wird alles effizienter machen, wird schneller machen, produktiver machen und damit werden auch die Gewinne steigern. Und das ist es so sehr jetzt stark zusammengefasst, diese These, über die wir diskutieren müssen.
Ja, also grundsätzlich muss man jetzt beim CAPE mal anfangen. Das ist sicherlich ein interessanter Indikator, aber er ist auf keinen Fall ein gutes Timing-Instrument. Wenn man mal in die Historie schaut und Robert Shiller hat ja Daten bis 1871 zurück zusammengetragen.
Als Christian an die Börse gegangen ist erstmals.
Ja, ja, genau, damals, kurz nach der Gründung des Deutschen Reiches, ja. Und diese Daten, auf denen das alles basiert, die kann man sich übrigens beim Lehrstuhl von Schiller nach wie vor herunterladen. Muss man also einfach nur Robert Schiller Data eingeben bei Google und dann findet man ein Excel-Sheet. Und wenn man sich das mal anschaut, dann stellt man beispielsweise fest, also schon in diesem Börsenboom Ende des letzten Jahrhunderts gab es 1990 von Seiten des CAPE sehr drastische Warnsignale, dass alles zu hoch bewertet ist, nachdem die Kurse 10 Jahre gestiegen waren. Allerdings, wer 1990 dann ausgestiegen ist, hat die komplette zweite Hälfte der Hosse verpasst. Also CAPE ist auf keinen Fall ein Timing-Instrument, sondern es ermöglicht einfach einen Blick auf sehr, sehr lange Zyklen.
Also es ist praktisch eine Zahl oder ein Indikator, auf den man schauen sollte. Aber wir haben ja hier auch immer betont, man sollte ja auf viele verschiedene Zahlen schauen. Man sollte sich nicht nur auf eine Stimme oder einen Indikator verlassen. Und das Zweite ist ja so ein bisschen die Psychologie der Börse. Also die Börse ist eben keine Universität. Also man kann immer auf so Zahlen schauen. Bewertungen können aber länger hoch bleiben, als man das jetzt aus so einer akademischen Perspektive erstmal für valide halten würde. Die Börse ist ja eben immer nicht rational. Ich meine, Robert Schiller hat ja auch diesen schönen Begriff der Animal Spirits geprägt. Das war ihm natürlich auch klar. Also wie lange das weitergeht, ist jetzt keine Frage, die nur einen Index bewertet, sondern einfach, wie sehr auch die Stimmung einfach weiter ist. Also es wird eine eigene Psychologie sein. Und im Moment sehe ich nicht so den exogenen Schock, wobei das man nicht weiß, oder den einen Faktor, der das Spiel jetzt erstmal verändern soll.
Ich denke, man sollte auch einen Faktor nicht unterschätzen, dass Kurse auch durch Knappheit getrieben werden. Es gibt einfach nach wie vor, trotz steigender Zinsen, mehr Geld, als es herausragende Unternehmen gibt. Und die werden deswegen entsprechend teuer bezahlt. Das gilt natürlich insbesondere auch mit Blick auf diese grassierenden Staatsschulden. Da will man doch vielleicht nicht unbedingt Papiergeld haben, sondern will sein Geld in Sicherheit bringen, in Sachwerten. Und da sind Aktien als unternehmerischer Sachwert völlig abseits vom Thema Zinsen natürlich eine ganz besondere Alternative. Und ich denke, deswegen ist es auch kein Zufall, dass wir gerade in einem Land wie Amerika, das eine sehr lange und breite Aktionärskultur hat, jetzt trotzdem Zahlen sehen, die wir noch nie in der Geschichte gesehen haben, was den Aktienbesitz angeht.
Und eine Sache ist hier noch wichtig, was in dieser Berechnung des Economist nicht drin ist, und zwar Aktienrückkäufe. Und das ist, erklär uns nochmal ganz kurz, warum das eigentlich auch wichtig ist, wenn man heutzutage auf gewisse Kurse schaut.
Naja, weil Unternehmen sich ja teilweise selber fressen, weil sie einfach so viel Geld verdienen, so viel Cashflow generieren, dass sie gar nicht alles davon in neue Produkte beziehungsweise in Forschung und Entwicklung investieren können. Folglich kaufen sie eigene Aktien zurück, ziehen diese Aktien ein. Dadurch wird sozusagen beim Gewinn je Aktie der Nenner kleiner. Folglich wird der Gewinn, auch wenn er absolut stagniert, je Aktie größer. Und da ist also auch eine Gewinnsteigerung mit drin. Und diesen Faktor kann man unabhängig von der Zinsseite auch für die Zukunft als sehr relevant ansehen.
Trotzdem müssen wir festhalten, also es ist wie immer, wenn eine Rallye schon länger läuft, kann es natürlich jederzeit zu einem Stopp kommen. Anleger sollten generell ja sogar einfach moderat sein und bescheiden, nicht gierig sein und die Zuwächse der vergangenen 10 Jahre und schon gar nicht die vergangenen 10 Monate in die Zukunft extrapolieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber das gilt ja eigentlich immer. Man soll nicht extrapolieren.
Ja, aber naja, natürlich ein bisschen extrapoliert man natürlich immer, wenn man sagt, naja, Aktien waren in der Vergangenheit ein ordentliches Investment über sehr lange Zyklen, sehr hohe Realrenditen erwirtschaftet, höhere Realrenditen als jetzt beispielsweise Anleihen oder Gold. Das ist ja auch eine Extrapolation. Nur gerade also die Zuwächse der letzten 10 Jahre, wir haben es eingangs gehabt beim Nasdaq. Ja, die Durchschnittsrendite seit 1999, 9,6%, die letzten 10 Jahre, das Doppelte, 18%. Ja. Und wer sich jetzt dann Renditeziele setzt, der vielleicht auch mal rechnet, was mit dem Sparplan rauskommt, der sollte bitte nicht mit 18% rechnen, meiner Ansicht nach auch nicht mit 10%, sondern eher mal vorsichtig sein. Man kann auch sowas einfach mal mit 5% rechnen auf die nächsten 5 Jahre. Entscheidend ist sowieso nicht, was kommt nominal raus, sondern was bringt man am Ende netto real nach Hause. Und deswegen haben wir ja auch immer mal wieder den einen oder anderen kleinen Kniff gezeigt, wie man netto Renditen am Ende etwas erhöhen kann, indem man zum Beispiel Depotüberträge macht.
Und vielleicht noch letzter Punkt, nicht alles ist ja teuer.
Ja, das ist immer so, ne? Das ist ja, Economist argumentiert hier viel mit Durchschnitten, ja. Und im Durchschnitt war der See halt nur 50 Zentimeter tief, aber die Kuh ist trotzdem ersoffen, weil er an der einen oder anderen Stelle eben doch 2 Meter tief war. Deswegen muss man auch hier vorsichtig sein. Wir sagen ja auch immer, entsprechend breit streuen, nicht unbedingt alles nur auf Nasdaq 100,
sondern alles auf Nvidia.
Das ganze alles Geld auf Nvidia, alles auf Nvidia alles packen. Auf Nvidia. Vielleicht noch ein bisschen Super Microcomputer und Bitcoin beimischen. Und
das sagte mir ein Kollege noch aus dem Geldteam, sehr erfahrener Kollege, der sagte, wenn die Leute sich anfangen, auf dem Smartphone in ihren Depots ihren Nvidia-Kurs die ganze Zeit in der U-Bahn offen haben oder man das sieht oder die darüber reden, dann wäre es so ein Warnschuss eigentlich. Also dann wäre praktisch das ist dieser Blasenmoment, was früher, wenn die Bild-Zeitung darüber geschrieben hat,
dann weißt du, genau. Genau, dann weißt du einfach, dass Positionen auch zu groß werden, weil es im Wesentlichen die Lebensfreude beeinträchtigt. Ja.
Also natürlich nicht alles auf Nvidia, das müssen wir hier noch klarstellen.
Nein, nicht alles auf Nvidia, sondern entsprechend breit streuen. Und wenn man sagt, okay, naja, ich möchte mal dahin gehen, wo es ein bisschen günstiger ist, dann einfach 3 Hinweise. Value-Aktien, also beispielsweise MSCI World Enhanced Value ETF von iShares. Da haben wir ein KGV im einstelligen Bereich, ja, zwischen 9 und 10. Europäische Small Caps liegen im MSCI-Universum auch bei so einem Gewinn von 11. Ja.
Und die Small Caps sind ja insgesamt einfach auch nicht so gut gelaufen, muss man sagen. Ne?
Ja, natürlich nicht, aber das ist es gibt auch jetzt momentan nicht den Katalysator, muss man auch ganz klar sagen, warum sich sowas jetzt rasend schnell ändern soll. Nur irgendwann kehren Werte zu ihrem Mittelwert zurück und dann ist es ganz gut, wenn man dort investiert ist. Man muss auch nicht alles sofort dort machen. Und wenn wir auf die Emerging Markets schauen, wir hatten es auch schon hier im Podcast Lateinamerika, auch nur Bewertung mit dem 9-fachen Gewinn aktuell. Das ist auch etwas, was man aufstocken kann. Wohlgemerkt, bei all diesen 3 Themen, Value, Small Cap, Lateinamerika, ist immer wichtig, es gibt keinen Katalysator, warum das jetzt innerhalb der nächsten 3 Monate entsprechend durch die Decke geht. Soll.
Das liegt im Trend.
Ja, um es mit Loriot zu sagen, ein Leben ohne Aktien ist möglich, aber sinnlos. Und dasselbe gilt natürlich auch für Schokolade, nicht? Also ich esse wahnsinnig gerne Schokolade, auch zu viel und zu regelmäßig.
Und was isst du für Schokolade, Horst?
Ich darf ja keine Werbung machen, aber die quadratisch praktisch gute da, die verschiedensten Sorten, da haben
wir. Ich dachte jetzt so, die braune, die gefüllte, die weiße oder die mit 99% Kakao.
Braun und irgendwas mit Nüsse drin. Nein, nicht zu viel Kakao. Wenn da so 81% Kakao ist, ist mir viel zu bitter. Es muss schon süß sein, genug Zucker. Ja, aber ich habe gemerkt, am Supermarktregal, es ist ganz schön teuer geworden. Und wenn man die Nachrichten so aus der Süßwarenbranche verfolgt, kann man lesen, dass die ein Thema haben. Und das liegt natürlich daran, dass Kakao teuer geworden ist.
Ja, schon die letzten 3 Jahre ist Schokolade deutlich teurer geworden. Deine anekdotische Evidenz kann man tatsächlich auch vom Statistischen Bundesamt sich bestätigen lassen, denn es gibt tatsächlich einen Verbraucherpreisindex für Schokoladentafeln und der ist in den letzten 3 Jahren um 20% gestiegen. Weitere Preisanhebungen sind angekündigt und ja, Kakao, ne, Rohkakao mit einem Plus von 150% in den vergangenen 12 Monaten lässt der sogar den Nasdaq ziemlich alt aussehen, denn der ist nur um 50% gestiegen, sodass wir also als Schokoladenliebhaber und als Aktionäre 3 Fragen haben. Erstens, woran liegt es, dass Kakao so teuer ist? Zweitens, kann man irgendwie von diesem Preisanstieg profitieren? Und drittens, was heißt eigentlich dieser steigende Kakaopreis für die börsennotierten Süßwarenhersteller?
Und zur ersten Frage, warum ist Kakao so teuer? Da muss man erstmal feststellen, auf lange Frist ist Kakao eigentlich gar nicht so teuer. Bei Aktien muss man ja auch immer auf lange Zeiträume schauen, rauszoomen. Aktuell kostet der Rohkakao etwa $6,800 pro Tonne. Das ist gerade mal 40% mehr als 1977. Und diese alten Preishochs wurden erst vor wenigen Wochen nach mehr als 45 Jahren durchbrochen. Also ein bisschen das, was die Japaner gerade erlebt haben, hat der Kakaomarkt auch erlebt. Nach vielen Jahrzehnten ein Rekordhoch. Was steckt aber dahinter? Weil das ist ja nicht nur Spekulation. Es gibt
ja, und man darf eins ja auch nicht vergessen, wenn wir sagen, also 40% hat Kakao sich verteuert. Die US-Verbraucherpreise sind über diese 40 Jahre mehr als 500% gestiegen. Also insofern, in realem Geld hat er sich gar nicht verteuert.
Warum? Aber was ist da eigentlich passiert? Und das hat mein Kollege Frank Doll in der Wirtschaftswoche neulich sehr gut analysiert. Die Elfenbeinküste ist ja mit einem Marktanteil von 45% das mit Abstand wichtigste Erzeugerland, gefolgt von Ghana mit 14%. Und dann gibt es noch Nigeria und Kamerun. Und man muss sich also merken, insgesamt stammen über 70% der weltweiten Kakaoernte aus Westafrika. Und dort ist etwas passiert. Es hat sehr viel geregnet und das hat dazu geführt, dass sich Krankheiten bei Pflanzen ausgebreitet hatte, was dann zu geringeren Zwischenernten führte. Und der Baumbestand wurde kaum erneuert. Also es gibt einfach also auf der Angebotsseite ein Problem. Dann gab es das Wetterphänomen El Niño, das meist begleitet wird von großer Trockenheit in Westafrika. Das hat dann die Haupternte im Oktober wiederum beeinträchtigt. Also man hatte verschiedene Wettereffekte. Der Baumbestand wurde nicht erneuert und das hat dazu geführt, dass auf der Angebotsseite von diesen wichtigen Erzeugerländern einfach ein Problem ist. Seit Beginn der Erntesaison 2023/24 sind die Anlieferungen in den westafrikanischen Kakaoheften im Vergleich zum Vorjahr dramatisch zurückgegangen, und zwar um gut ein Drittel. Ja, Geld wird ja verdient mit dem Handel von Kakaobohnen und ihrer Verarbeitung, aber kaum mit der Anpflanzung und dem Anbau und der Ernte von Kakaobäumen. Und das rächt sich jetzt. Die Kakaobauern verdienen oft wenig. Das heißt, es dauert jetzt wieder, bis man nachpflanzt und das Angebot ausweiten kann. Das ist so ein bisschen der Makrokosmos, klassisches Rohstoffthema übrigens. Also eigentlich hat man das bei anderen Rohstoffen auch immer wieder gehabt. Niedrige Preise sorgen dafür, dass nicht investiert wird, woraufhin die Preise steigen, was dann wiederum Investitionen in Gang setzt. Und an diesem Punkt stehen wir jetzt eigentlich, dass wieder mehr investiert werden muss.
Ja, aber bis sich das dann auf der Angebotsseite niederschlägt, dauert es halt. Wir sehen das bei den Metallen, ja, bis so eine Mine dann wirklich erschlossen ist, vergehen Jahre. Und genauso ist es natürlich auch bei Kakaoplantagen. Das muss erstmal wachsen. Dazu haben wir speziell bei den Agrarrohstoffen ja noch die Sensitivität für Klimawandel und Schädlingsbefall. In dem Zusammenhang passt ja beides irgendwie da rein. Und das macht es besonders schwierig. Und man kann jetzt nicht darauf hoffen, dass sich das schnell behebt. Man fragt sich natürlich auch, die Kakaohersteller insgesamt, waren die da ein bisschen zu sorglos, sich so auf so wenige Lieferanten und diese Situation zu verlassen und beispielsweise keine eigenen Plantagen zu haben, die nach entsprechenden Standards dann auch
geführt werden. Was übrigens Rittersport hat, die haben ja eigene Plantagen, schon seit vielen Jahrzehnten übrigens.
Das ist bei Rittersport so, bei den börsennotierten Konzernen, über die wir gleich sprechen, ist es eben nicht unbedingt so.
Aber wir haben ja das immer wieder festgestellt, dass Unternehmen, die wir lieben oder gut finden, leider nicht börsennotiert sind.
Ja, und gerade der Mittelstand zeigt halt auch wirklich, wie man nachhaltig wirtschaften kann. Ne?
Genau, das machen die ja wirklich seit Jahrzehnten. Gerade Rittersport hat ja eigene Plantagen, wo die Bauern auch anders bezahlt werden. So, zweite Frage, was macht man jetzt eigentlich? Man kann natürlich auf Vorrat Schokolade kaufen.
Das hast du wahrscheinlich schon gemacht, Horst, nee, oder?
Das mache ich seit Jahrzehnten. Da wirtschafte ich nämlich auch nachhaltig. Also in meinem Kühlschrank ist immer reichlich Schokolade und ich freue mich auch schon auf Ostern. Da kennst du diese Säcke von Lindt, wo diese Kugeln drin sind. Und die gibt es halt im Angebot. Ich falle drauf rein auf das Angebot, kaufe sie mir und dann habe ich jede Menge Lindt-Kugeln. Was ganz lustig war, meine Schwägerin, die hatte einen Austauschschüler aus der Schweiz und der fragte dann irgendwie an Weihnachten, warum wir da billige Schokolade essen. Und wir so, das ist doch Lindt-Schokolade, aber aus Schweizer Sicht war das eher billige Schokolade. Ganz lustig.
Aus Schweizer Sicht, da muss man also nur mal hier auf der Friedrichstraße zu Läderach gehen, ja. Das ist dann ganz andere Preise.
Da gehst du dann einkaufen, ne? So 100 Gramm für 80. 18 Euro oder so.
Nur für meine Frau, die liebt nämlich wirklich diese Erdbeer-Joghurt-Schokolade von denen im Bruch, während meine Lieblingsschokolade, allen Ernstes, Kinderschokolade.
Wirklich? Ist, ne? Also du isst dann
ja
auch immer so.
Ich liebe Kinderschokolade, und wenn jetzt nicht Fastenzeit wäre, ich also nicht auf Süßes verzichten würde, hätte ich am Wochenende wahrscheinlich wieder 3, 4, 5 Riegel gegessen. Ja, ich liebe Kinderschokolade. Aber naja, also irgendwie auf Vorrat Schokolade kaufen, das funktioniert ja nicht. Die hält sich ja nicht so lange, bis man sie zu einem höheren Preis loskriegt. Aber in der Tat gibt es auch auf Kakao Finanzprodukte. Beispielsweise von WisdomTree das sogenannte Cocoa ETC, also Exchange Traded Commodity, funktioniert grundsätzlich wie ein ETF, nur dass der Emittent eben keine Aktien kauft, sondern in dem Fall Kakao. Nur dummerweise hat WisdomTree ja bekanntlich keinerlei Kapazitäten als Finanzhaus, um jetzt Kakao zu lagern und anschließend zu vermarkten. Also wird man an den Terminbörsen aktiv, kauft also sogenannte Futures-Kontrakte auf Kakao, die irgendwann fällig werden, wie das so bei Termingeschäften ist. Dann müsste WisdomTree also Kakao abnehmen, aber das wollen sie nicht. Folglich werden die Kontrakte verkauft und der Erlös in den nächstfälligen Kontrakt umgeschichtet. Also furchtbar komplexes Zeug.
Klingt Rolling. Ist so komplizierter. Esse ich einfach Schokolade und mach diese Rolling Futures nicht mit.
Rolling Future, ne? Das ist ziemlich komplex, kann für Anleger auch sehr nachteilig sein, weil beim Rollen Geld verloren geht, wenn nämlich der Future, in den man dann reingeht, teurer ist als der, den man gerade verkauft. Das nennt sich Contango, ne? Also nicht ein besonders schöner Tanz, sondern eine für Anleger gefährliche Situation in der Futures-Kurve, die gerade bei Agrarrohstoffen häufiger auftritt und über die Zeit sehr teuer werden kann. Und schon das ist ein Hinweis darauf, dass solche ETCs Krücken sind.
Sie sind nämlich auch kein Sondervermögen, ne? Das ist der Unterschied.
Genau.
Das sind Schuldverschreibungen.
Genau, es sind Schuldverschreibungen, die kann man zwar irgendwie sichert und sonst was, aber genau wie Zertifikate, die gibt es halt auch auf einzelne Futures-Kontrakte. Da wird dann nicht gerollt, aber dafür hast du teilweise dann so einen immensen Hebel, so Hebel 10 auf Kakao, und da muss man einfach sagen, man kann mit diesen Produkten Preisbewegungen wie aktuell bei Kakao ganz gut mitnehmen, aber das ist definitiv nichts für die Daueranlage. Es ist hochspekulativ aufgrund der unterliegenden Märkte und aufgrund der Struktur. Und darüber hinaus kann man ja auch und muss man meiner Ansicht nach eine Frage stellen, nämlich sollte man mit Lebensmitteln zocken?
Und da gilt für mich die Devise, mit Essen spielt man nicht, da bleibe ich doch lieber bei der Schokolade in meinem Kühlschrank. Aber wir wollen jetzt auch mal auf die Hersteller gucken, weil da sind ja einige Börsen notiert, und da fangen wir an mit Lindt und Sprüngli, den Schweizer Herstellern. Ja, die Aktie kostet über 100.000 Schweizer Franken. Kann man sich nicht mal eben so ins Depot legen. Wie sind die denn bewertet? Wie schaust du auf diese Aktie?
Ja, es gibt ja auch noch so einen stimmrechtslosen Partizipationsschein, ne? Der hat dann 1/10. Ist allerdings auch kein Schnäppchen mehr. Und also auch wenn wir eben gesagt haben, Lehrach ist noch viel teurer, auch Lindt Schokolade ist ja schon von dem, was wir an der Börse haben, so Premium-Segment. Und das spiegelt sich auch in der Bewertung wieder, ne? 25 Milliarden Schweizer Franken Börsenwert bedeutet 5-mal Umsatz, 38-mal Gewinn, 56-mal Free Cashflow. Also wir spielen hier schokoladenmäßig in der Liga von Hermes und Ferrari. Die haben allerdings deutlich höhere operativen Margen. Lindt kommt nur auf 16%, und die wachsen auch stärker. Also 5% Wachstum bei Umsatz und Ergebnis ist bei Lindt für diese Bewertung meiner Ansicht nach zu wenig. Selbst wenn man die Stabilität des Geschäfts berücksichtigt und auch diese Preismacht, die Börse geht wie selbstverständlich davon aus, dass Lindt in der Lage sein wird, diese gestiegenen Inputkosten 1:1 oder sogar noch margenerhöhend an Kunden weiterzugeben.
Ja, dann kommen wir auf eine Schokoladenmarke, die ich persönlich furchtbar finde, wenn ich im Ausland war. Also die können einfach keine Schokolade, die Amerikaner und Briten, das ist einfach so. Hershey's, 11 Milliarden Dollar Umsatz.
Hershey's Kisses.
Schmeckt furchtbar.
Also ich mag sie ganz gerne, diese Kisses mit Karamell, auch die Kisses mit Cookies drin, die weißen. Aber ich gebe dir recht, diese Schokolade hat immer so einen leicht ranzigen Nachgeschmack.
Ja,
ne?
Die schmeckt irgendwie nach was anderes, als ob da irgendwie so ungewaschene Socken beigemischt wurden oder so. Ich weiß es auch nicht.
Also. Jetzt fragen wir uns natürlich, woher weiß Horst von Butler, wie ungewaschene Socken schmecken? Aber gut,
vom Geruch
das
her.
Ja, das Unternehmen leidet jedenfalls tatsächlich unter der Kakaohosse. Im vergangenen Quartal ist der Absatz schon mal um 6,6% zurückgegangen. Und anders als bei Lindt, die ja seitwärts laufen, schmilzt da auch die Aktie. Ne? Seit Mai 2023 ging es um rund ein Drittel von $280 auf unter 200. Und da ist jetzt so eine Stabilisierung im Gange. Und auch da ganz klar das Thema Preismacht. Die will Michel Bach, CEO des Unternehmens, ganz entschieden ausspielen. Sie sagte nämlich, wir werden jedes Instrument in unserem Werkzeugkasten nutzen, einschließlich der Preisgestaltung, um das Geschäft zu steuern.
Also, das ist eine klare Ansage. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Man muss auch dazu sagen, diese hohen Kakaopreise, über die wir geredet haben, die werden ja erst zeitverzögert ihren Niederschlag in die Bilanz finden. Das werden wir nächstes Jahr drauf gucken können, was dann 2024 passiert ist. Nicht alles, was man im Supermarktregal sieht, ist ja dann sofort in der Bilanz. Aber kommen wir nochmal zu einem anderen Hersteller, den es richtig erwischt hat.
Ja, Barry Calbo. Da sagen jetzt viele, Barry wer? Kennt man gar nicht. Ja, in der Tat. Einer der größten Schokoladenhersteller der Welt. 8,5 Milliarden Schweizer Franken Umsatz, aber eben nur für gewerbliche Kunden aktiv. Die werden nämlich nicht nur mit Schokolade, sondern auch mit Schokoladenprodukten, so für Pralinen, Überzüge, Füllungen beliefert. Also selbst die großen Hersteller, die dann daraus eine Milka, eine Cadbury oder sonst was Schokolade machen, kriegen ihre Ausgangsmaterialien von Barry Calbo und deren Aktie hat sich in den vergangenen 3 Jahren fast halbiert und dieser Abwärtstrend hat sich jetzt noch beschleunigt. Dabei sehen die Zahlen momentan noch recht ordentlich aus. Im letzten Quartal immerhin 5% Umsatzzuwachs, Gewinn gesteigert. Aber das Unternehmen hat halt bereits gewarnt, so als B2B-Firma, die eben keine Consumer-Brands hat, so wie eine Lindt oder eine Hershey's, tut man sich im industriellen Geschäft natürlich noch viel schwerer, die Preisanstiege auszugleichen. Und die operative Marge liegt halt sowieso nur bei 8% und jetzt wird eisern gespart.
Also da höre ich mehr Skepsis raus bei Hershey's, vielleicht eher so die Bilanz, das kann man sich mal auf die süße Watchlist packen, ne?
Ja, bei Hershey's muss man mal abwarten, wie das sich jetzt wirklich in der Bilanz niederschlägt. Ich sehe da kurzfristig schon mehr Risiken als Chancen. Ganz einfach, weil man noch nicht einschätzen kann, was sie auch da dann im Lager haben, was sie wie ein bisschen günstiger besorgen kann. Und Barry Calbo dafür, dass das Unternehmen eben keinen Brand und eine wirklich nur institutionelle Preismacht hat, ist mir diese Bewertung aktuell mit einem 14-fachen Gewinn nicht genug an Risikoprämie, weil die stehen da wirklich mitten in diesem Sturm und wir reden ja auch darüber, dass in Deutschland sogar ein Werk geschlossen werden soll, von denen nämlich die Fabrik in Norderstedt. Das sind schon erhebliche Einschnitte, wobei man auch nicht vergessen darf, das hat nicht nur was mit dem gestiegenen Kakaopreis jetzt zu tun, sondern da sind schon strukturelle Probleme, die vorher nicht richtig angegangen wurden.
Bleibt zum Schluss noch Mondelez, ja, einer der großen Schokoladen- und Süßwarenhersteller. Man kennt die, oder das ist der Konzern hinter Marken wie Milka, Cadbury, Toblerone, die bringe ich immer am Flughafen mit, oder Marabou. 9,5 Milliarden Umsatz machen sie damit. Das ist allerdings nur ein knapper Drittel vom Konzernumsatz, ein knappes Drittel. Die Hälfte wird mit Keksen und Backwaren gemacht. Zuvor das die legendären Oreos, die du wahrscheinlich magst, hast du auch gerade gesagt.
Aber
auch Marken
Oreos
wie Lou, Mikado, Belvita, also alles, was man so wegknabbert, Tuck, liebe ich. Man kriegt langsam Hunger, während man das alles aufzählt. Lass mal irgendwie wieder lieber doch Uranaktien machen oder Kohleaktien, da kriegt man keinen Hunger.
Ja, oder wieder mal Pharma. Ja, Weingummi ist auch noch dabei. Bassett's. Und dann haben sie Frischkäse, Philadelphia, die Lizenzen in einzelnen Ländern auch noch mit signifikanten Umsatzbeiträgen. Und diese Diversifikation ist natürlich ein Vorteil. Sie sind Kunde von Barry Callebaut. Sie hängen insgesamt nicht so an der Schokolade. Die Marken insgesamt sind, naja, ich sag's mal, sehr gewöhnlich, sind sehr breit. Aber man darf halt auch nicht unterschätzen, mit 37 Milliarden Dollar insgesamt ist man eine globale Macht, sowohl was den Einkauf angeht, als auch was den Verkauf angeht im Handel. Dazu hat wirklich auch Marken, die bekannt sind beim Kunden. Und das erkennst du ja auch an der operativen Marge hier, 16%.
Mondelez ist ja ein Kunstname, das ist vor 10 Jahren aus dieser Aufspaltung von Kraft Foods entstanden. Und wenn du auf beide schaust, muss man sagen, es hat sich in Summe anders entwickelt als die herzhafte Ketchup-Schwester, Kraft Heinz.
Süß schlägt herzhaft, ja, also Kraft Heinz überladen mit Schulden und Goodwill und kämpft ja noch immer, während Mondelez hat sich über 10 Jahre bei recht stetiger Entwicklung verdoppelt im Kurs. Dazu gab es Dividende, jetzt aktuell eine Bewertung mit dem 20-fachen Gewinn. Das ist, wenn man drin ist, eine absolut solide Halteposition. Ich persönlich sehe allerdings auch so mit Blick auf Gesundheitsthemen jetzt nicht den wirklichen Katalysator zu sagen, oh, Mondelez habe ich nicht, na, aber da muss ich jetzt mal ganz schnell reingehen. Bei Nestlé, die wir letzte Woche hatten, ist ja auch ein bisschen Süßwaren dabei und ansonsten kaufe ich lieber Schokolade als Kakao-Finanzprodukte und auch lieber Schokolade als Schokoaktien.
Eine Frage der Größe.
Ja, Christian, und ich vermute, du isst vor allem dann am liebsten Schokolade, nicht wenn Fastenzeit ist, sondern wenn du sie mit deinen Ausschüttungen finanziert hast. Und da gibt's ja tatsächlich viele gute Nachrichten. Über die Münchner Rück haben wir hier kurz gesprochen. Die hat ihre Ausschüttung von 11,60 Euro auf 15 Euro angehoben und hat, glaube ich, mit ihrem Zahlenweg mal wieder die Qualität und bestätigt, die wir ja hier mehrmals erwähnt haben im Podcast. Aber es wird auch in anderen Ländern angehoben und da hast du jetzt mal eine Aktie rausgesucht, die man nicht so auf dem Zettel hat, aber wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann sollte man, hat man auf jeden Fall, kann man mit ihr schon in Berührung.
Ja, wir reden über Veolia Environnement. Die haben die Dividende angehoben von 1,12 Euro auf 1,25 Euro je Aktie. Tja, und wer sich jetzt fragt, der macht eben genau das nicht, nämlich mit offenen Augen durch die Welt gehen, wie Peter Lynch uns das ja rät. Denn Veolia macht immerhin 7% seiner Umsätze in Deutschland und zwar mit Themen, denen man nicht entkommen kann. Entsorgung für 11,5 Millionen Menschen, Trinkwasser für 1 Million Menschen und Energie für 370.000 Menschen. Und das, wie gesagt, nur in Deutschland. Darüber hinaus ist man auch noch in Frankreich, wo man herkommt, und in ein paar Dutzend anderen Ländern aktiv, zu mehr als ein Drittel sogar außerhalb von Europa. Und diese drei eben schon genannten Geschäftsbereiche, die haben ja in etwa ähnliche Umsatzanteile. Wasser etwas stärker, 40%, Müll gutes Drittel und dann Energie aktuell 27%, aber wächst am stärksten.
Also man kann sagen, das ist ein Geschäft, was so ja zeitgeistig ist, klingt immer ein bisschen langweilig, aber es ist eben auch beständig. Risiko ist natürlich immer die Regulatorik oder die Politik im Hintergrund. Das muss einem klar sein bei solchen Unternehmen, weil es sind öffentliche Güter. Und es gab ja hier auch einen Deal, wo die französische Regierung eigentlich dagegen war. Das Unternehmen hat den französischen Konkurrenten Suez übernommen. Danach musste man aus kartellrechtlichen Gründen einige Aktivitäten verkaufen, aber die CEO Estelle, oh, wie spreche ich die jetzt aus?
Brachlianoff.
Oh, okay, ja. Also gar nicht ja, französisch.
Nein, hat.
Aber die hat viele der Forderungen wegverhandelt, ja. Muss man sagen.
Und, sehr, sehr starke Aktion gewesen.
Genau, und hat die Finanzierung dieser Transaktion gestemmt, mitten in der Covid-Krise. Und die Schulden liegen nun beim 2,7-fachen des EBITDA mit 17 Milliarden netto, aber immer noch stattlich.
Ja, und Veolia hat jetzt nicht die Fokussierung und diese jahrzehntelange ökonomische Historie wie eine Waste Management oder eine Essential Utilities oder eine Consolidated Edison, wenn man jetzt mal US-Firmen aus diesen drei Geschäftsbereichen Müll, Wasser, Versorger heranziehen will. Dafür wurde einfach an Veolia in den letzten 20 Jahren zu viel rumgeschraubt. Aber dafür ist der Konzern eben günstig bewertet. Wir haben hier 20,7 Milliarden Euro Marktkapitalisierung. Das bedeutet, nur das 13-fache des für das Unternehmen für das laufende Jahr 2024 in Aussicht gestellten Jahresüberschuss. Ja, und also, wenn wir jetzt nochmal in die Bewertung der anderen reingehen, ja, Waste Management, 30-facher Gewinn, übrigens ähnlich hoch verschuldet wie Veolia. Essential Utilities, großer Wasserversorger in den USA, hieß früher Aqua America, 18-mal Gewinn. Und das, obwohl der Kurs schon 30% gefallen ist, Schulden hier 6-mal operatives Ergebnis. Ja. Consolidated Edison, legendärer Stromversorger, Dividendenaristokrat, 16-mal Gewinn, Schulden 3,5-mal EBITDA. Da muss man sagen, ist eine Veolia deutlich niedriger, auch aus Gründen, aber man kann ja Risiken eingehen, wenn sie gut prämiert werden. Das ist in meinen Augen der Fall, weshalb ich die Aktie schon
länger habe. Hast du alle Aktien,
haben.
Die du da genannt hast, alle vier Aktien, hast du so ein
nein, also ich habe
Gaswasser Anteil am Depot?
Nein, ich habe in der Tat die Waste Management seit langer Zeit, bin ja da sozusagen dann Co-Investor von Bill Gates, der ja mit seiner Stiftung Waste Management als eine der größten Positionen hat.
Und ihr seid die beiden großen Player da sozusagen.
Ja, leider nicht, er hat ein paar mehr. Und ansonsten Veolia habe ich vor 2 Jahren ins Depot genommen und ist für mich ein schöner Dividendenwert und so im Grunde das Spiegelbild zu Waste Management.
Wichtig ist vielleicht noch, dass bei der Dividende, da muss man immer im Blick haben, also 1,25 Euro beim Kurs von 29, 4,3% klingt super, aber da geht bei französischen Aktien ja leider einiges durch den Schornstein, durch die Quellensteuer.
Ja, die beträgt 28%. Das kann man auch nicht so einfach sich wiederholen dann lassen, was da überschüssig ist. Da braucht man spezielle Bestätigungen für, die von der Clearstream Banking ausgestellt werden müssen. Es reicht also nicht wie in der Schweiz ein Tax-Voucher. Diese Bestätigungen wieder sind relativ teuer, weshalb das ganze Prozedere nicht nur mühsam, sondern auch kostenaufwendig ist, sich französische Quellensteuern erstatten zu lassen. Und Unternehmen, bei denen ein signifikanter Teil der Gesamtrendite aus der Dividende kommt, was bei einer Veolia der Fall ist, anders als jetzt bei einer LVMH oder einer Hermes, die sollte man nur ins Depot nehmen, wenn man eine Vorabbefreiung von dieser Quellensteuer hat. Das wird nur in Deutschland von ganz wenigen Banken angeboten. Standardmäßig etwa von der DKB, da zahlt man einmal 30 Euro und muss ein paar Formulare ausfüllen. Dann hat man für 3 Jahre alle französischen Aktien von der Quellensteuer vorab befreit.
Last Call.
Ganz zum Schluss noch, Beyond Meat, lange nichts von denen gehört, ja, Umsatz geht zurück, negative Rohmarge, das muss man auch erstmal hinkriegen, das ist ja diese allergröbste Gewinngröße, ja. Verdreifachter Vorsteuerverlust und noch 200 Mio in der Kasse, ja, weniger als das Doppelte des letztjährigen Cashburns. Und die Aktie, was macht die Aktie? Die steigt um 75%. Christian, ja, ganz kurz, was ist da los?
Könnte man sagen, man könnte es als Belegen
hier.
man könnte es als Beleg nehmen, wie verrückt diese Zeiten sind. Vielleicht war es doch einfach ein Short Squeeze, ja, weil zeitweise 40% des Free Floats leer verkauft waren. Dann hat es also irgendwie gereicht, dass der CEO so ein paar warme Worte gefunden hat. Also nächstes Jahr will man dann doch mal die Kosten senken. Oh Wunder, das hat man in Jahren nicht geschafft. Und man will
the global... Ist ja alles eine Plattform immer, ist ja alles Ökosystem, ja, ne?
Nee, aber hier ist es noch ganz anders. Also man möchte the global protein company of the future sein, also die globale Eiweißfirma der Zukunft. Naja, diese globale Firma hat schon vor Jahren 460 Millionen Dollar Umsatz gemacht, macht jetzt 300 Millionen, schrumpft also vor sich hin. Und dann reichen also so ein paar warme Worte, um den Kurs anzuschieben. Langfristig völlig ohne Belang, weil die Aktie kommt ja von fast 200 und ist jetzt irgendwie gestiegen von 8 auf 11 Dollar. Aber es zeigt halt, wie immer solche toten Katzen nochmal richtig auf die Erde geworfen werden, dann nochmal so einen kleinen Hopser machen. Und tote Katze, sorry. Ich meine, ich mag diesen Fleischersatz von Beyond Meat wirklich gerne, aber ökonomisch ist das Ding tot mit Ansage. 2027 wartet eine 1,1 Milliarden Dollar schwere Wandelanleihe auf Rückzahlung. Ja? Und wenn die Aktie sich nicht verfünfzehnfacht bis dahin, dann werden die Gläubiger Geld sehen wollen. Ich frage mich bloß, welches Geld? Und dass diese Anleihe mit 16 Euro für 100 Euro oder 16 Dollar für 100 Dollar Nominale gehandelt wird in Frankfurt, ne, das ist eigentlich noch zu hoch. Also, wie gesagt, für mich ein Dead Cat Bounce, der aber schon zeigt, wie verrückt auch diese Märkte sind. Und gerade bei solchen Themen ist immer noch der Glaube, irgendwann muss es doch mal kommen. Dabei gehen alle Marktzahlen momentan runter.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich hoffe, jetzt haben Sie endgültig Hunger. Es gab ja irgendwie viel Schokolade heute, zum Schluss noch einen Pflanzenburger. Danke für Ihre Zeit, für Ihre Treue. Kommen Sie gut durch die Woche und wir hören uns kommende Woche wieder.
Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.